unsere Grundlage ist, das muss ich jetzt hier hinkriegen mit Brille und mit Mikrofon, ist es die PowerPoint. Und das sind schon unsere Filme. Was soll ich denn da tun? Ja. Hashtag Jesus oder Raum für Jesus. So ist unsere Predigtserie. Es gibt ja die verschiedensten Filme über Jesus. Jesus wird manchmal ganz ernst dargestellt. Gestern lief in den Phoenix wieder ein Jesus-Film oder eine Reportage über Jesus. Die Dokumentation ist nicht empfehlenswert, weil da vieles verfremdet wird, aber da war auch wieder ein anderes Jesus-Film. Dieses Bild kommt aus einem Film über das Matthäus-Evangelium, verfilmt durch den Händler oder den SCM-Verlag. Und mir gefiel dieser Film so gut, weil da ein Jesus dargestellt wird, der zum einen sehr menschennah ist und menschenfreundlich, aber eine sehr gewinnende Art, dass man merkt, hier ist mehr als nur ein Mensch. Hier ist Jesus auch Sohn Gottes dargestellt. Und ich würde den Film empfehlen, das ist das Matthäus-Evangelium, das sind zwei DVDs, und die lesen das Matthäus-Evangelium und währenddessen spricht Jesus in direkter Rede dann, und es sind verschiedene Szenen aus seinem Leben. Also dieses Jesus-Bild gefällt mir sehr, aber jeder hat unterschiedliche Vorstellungen über Jesus. Und deswegen, wenn bei dir sozusagen Jesus angeklickt wird, das bedeutet dieses Hashtag, dann klickt an und dann kommen alle möglichen Bilder und Querverweise und Links, die wir so in unseren Gemeinden schon mal gehört haben oder die wir mal hier gelesen haben und dort gelesen haben. Wenn wir als Gemeinde eine Grundlage haben wollen, dann ist es gut, dass wenn wir auf Jesus klicken oder der Name Jesus erwähnt wird, dass wir irgendwie eine gemeinsame Basis haben. Dann wird man merken, okay, wir sprechen über denselben Jesus. Auch wenn jeder selber persönliche, ganz spezielle Erfahrungen hat, soll doch Jesus uns verbinden. Und darum geht es eben in dieser Serie, dass Jesus uns verbindet. Nicht irgendwie nur, weil wir hier zusammenkommen oder weil wir einige von uns einen politischen Hintergrund haben oder weil wir uns gut verstehen, sondern weil Jesus uns zusammenbringt. Und darum diese Predigtserie Hashtag Jesus. Wir sprachen schon über zwei Themen. Einmal das nächste Thema, die nächste Folie. Jesus, der Christus. Und Jesus, der Menschensohn. Bei Christus war es da so, dass er der Messias ist, der Welterlöser, so wurde er angekündigt im Alten Testament. Und er hat Israel auch erlöst, indem er für ihre Sünden gestorben ist. Er ist der Retter der Welt. Menschensohn, da sprachen wir darüber, dass Jesus auch ein Menschenkind ist. Und dass wir deswegen auch hier geadelt sind, dass Jesus Mensch ist. Und dass er hier auf diese Erde gekommen ist, um uns gleich zu sein, wir dürfen wissen, er kennt uns, so wie wir. Der Regisseur, Martin Scorsese, der hat diesen seltsamen Jesus-Film gedreht, Die letzte Versuchung. Und ist auch nicht der beste Film, aber er sagte, er wollte diesen Film drehen, um die Menschlichkeit Jesus darzustellen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber auf jeden Fall, heute hat kaum irgendjemand Probleme, dass Jesus ein besonderer Mensch gewesen ist. Dass man ihn als einen Juden, der damals vor 2000 Jahren gelebt hat, versteht, dass er gegessen, getrunken hat, dass er Leid empfand, dass er Freunde hatte, dass er Durst hatte, dass er auch Leid erfuhr, sodass er tatsächlich Schmerzen hatte und auch gestorben ist. Das bezweifeln heutzutage kaum irgendwie. Aber für viele ist Jesus doch noch mehr als ein ganz normaler Mensch. Und darum geht es heute. Welche Hinweise gibt es in der Bibel, gibt es in seinem Leben, dass Jesus mehr war als ein Mensch? Wir haben ja letztes Mal behauptet, er ist 100% Mensch, aber auch 100% Gott. Wie verhält sich das? Ich möchte das innerhalb mit drei Fragen nachnehmen. Einmal, was sagen deine Zeitgenossen? Was behaupteten sie? Was sagen sie? Zweitens, was dachten wir zu ihm selbst? Sein Selbstverständnis. Und was bedeutet es dann für uns, dass er Sohn Gottes sein soll? Ist das natürlich, ist das eben aber ein bisschen reserviert. Super. Zunächst einmal, wie sah ihn seine Zeitgenossen? Einer der frühesten christlichen Geschichtsschreiber, Lukas, begann kurz nach dem Tod der Auferstehung von Jesus, Berichte von Zeitzeugen zu sammeln. Und er scheint, dass er auch in ganz besonderer Weise Maria interviewt hat. Und Maria beschreibt ihre erste Begegnung mit Jesus so. Wir lesen aus Lukas Kapitel 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unbewusst. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zu tief, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria wütend. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, dass du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria berichtet hier von dieser wundersamen Erkenntnis als Jungfrau. Das ist der Bericht über die Jungfrauengeburt. Und anscheinend war es dem Arzt und dem Geschichtsschreiber Lukas nicht so befremdlich, als dass er es nicht genauso niedergeschrieben hätte. Sie wundersam, sagt heute hier. Wundersam für die Orden zum Beispiel eines Ordens. Haben die Götter Geschlechtsverkehr? In ihrer Vorstellung im Koran ist es, dass Gott Vater mit Maria Jesus zeugt. Drei Götter. Also gibt es drei Götter bei den Christen. Dem ist gar nicht so. Es geht hier nicht um irgendwie, dass ein Vater, eine Mutter, ein Kind zeugt. Auch allgemein ist das schwer verständlich. So etwas gibt es doch gar nicht, sagen Kritiker. Jeder Mensch hat einen Vater, eine Mutter. Ist dieses hier nicht Sexualfeindlichkeit einer Religion, die so oft vorkommt? Aber sind das nicht dieselben Kritiker, die einfach grundsätzlich auch Probleme haben, Jesus als Sohn Gottes zu sehen? Letzten Endes geht es nicht allein um die Frage, kann eine Jungfrau ein Kind bekommen, sondern greift Gott in die Welt ein? Will Gott etwas schaffen? Und das ist die grundlegende Frage, die es schwierig ist zu verstehen. Aber die neutestamentlichen Schreiber, zum Beispiel der Lukas, die wollten wirklich das zusammenhalten. Sie wollten Jesus als Mensch zeigen und sie wollten ihm zum anderen auch zeigen, dass er der von Gott gesandte Stellvertreter Gottes hier auf der Erde war. Das ist selbstverständlich schwer zu begreifen. Und es bleibt auch ein Geheimnis. Selbst für uns Glaubende ist das nicht erklärbar. Deswegen sagen wir dieses in rätselhafter Weise 100% Mensch, 100% Gott. Damit wir nur ein Gemisch oder ein bisschen göttlich und ein bisschen menschlich hineingemischt und so, schon haben wir Jesus. Nein, er ist ganz für uns, er ist ganz für Gott. Du verstandest es nicht einfach. Und damit wollten sie auch sagen, Gott greift tatsächlich in unsere Menschheit, in unsere Geschichte mit. Und die Geschichte läuft nicht einfach für den Bach runter. Sie ist nicht nur bestimmt kausal durch Naturgesetze oder politisch durch den Kaiser oder den Herodes, sondern Gott greift ein. Und wir brauchen Gottes Antwort. Wir merken, dass wir Menschen mit den Problemen unserer Welt nicht zurechtkommen. Kommen mit unseren eigenen Problemen. Wie denn mit dem Weltproblem? Unsere Welt darf Gottes eingreifen. Und Jesus ist dieses Eingreifen Gottes in diese Welt. Jesus ist diese weltzugewandte Seite Gottes. Von Gott gibt es viel mehr zu sagen und zu erleben, als Jesus darstellen konnte. Aber das, was wir wissen müssen über Gott, wollte Jesus uns zeigen. Das ist so wie mit Haustieren. Wir hatten vor einiger Zeit Schildkröten, Wasserschildkröten als Haustier. Die Welt der Wasserschildkröten ist sehr, sehr klein. Ja, ist ein Aquarium mit etwas Wasser drinnen, mit dem Land auch, damit wir auch rauskrabbeln können. Und das hatten alles Dino und ich geschafft. Wir hatten ihre Welt sozusagen geschafft. Natürlich, wir verstehen die Schildkröten nicht ganz und gar, aber wir verstanden einen großen Teil ihrer Welt, ja, weil wir es gemacht haben. Die Schildkröte verstand sehr wenig von unserer Welt. Selbst wenn wir sie irgendwo spazieren gefahren hätten oder irgendetwas, ja, sie hätte kaum irgendwas verstanden. Alles, was sie sah, war, dass ab und zu das Wasser gereinigt wurde und dann kam eine Hand rein und hat Futter gegessen. Und manchmal konnten wir sogar Futter hinhalten und sie haben dann aus ihrer Hand gegessen. Das ist alles, was die Schildkröte sah. Und so möchte ich vergleichen, Jesus ist die Hand Gottes. Gott hat unsere Welt geschaffen. Wir können seine Welt überhaupt nie begreifen. Ja? Wir sehen nur in Jesus die Hand Gottes, die herunterreicht und uns versorgt. So ist Jesus die Welt, die wir heute sagen. Obwohl er noch viel größer ist, als das, was wir erkannt haben. Wir kennen nur die eine Seite von Jesus. Hier in diesem biblischen Text heißt es, er wird für immer und ewig sein. Ja, er ist Sohn Gottes, Sohn des Höchsten. Da gibt es Dimensionen von Jesus, die wir gar nicht verstehen. Davon schreibt auch Paulus. Hören wir einfach mal das an, was Paulus sagt. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist jetzt der Fall. Die Hand, ja. Eines Gottes, dessen Welt im Universum wir dann umfassen können. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über die gesamte Schöpfung ist. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das spürt ihr von Jesus. Könige und Herrscher hat er geschaffen, Mächte und Gewalt. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm seine Ziele. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste von den Toten, der von den Toten auferstanden. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der Erste, den ersten Platz haben. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu leben. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin verbunden. Das ist nicht deine Aufgabe. Der unsichtbare Gott wohnt in Jesus. Und der freut sich zu dem Tag. Dann kommt die Liebe. Aber könnte man sagen, das dachte vielleicht die Leute damals von Jesus. Da war einiges Seltsames und sie haben das irgendwie so interpretiert und in die Religion hineingesetzt. Sagen wir die zweite Frage. Was dachte Jesus über sich selbst? Was ist sein Selbstverständnis? Manchmal hört man die Musik. Jesus hat Liebe auf den Kopf. Und tatsächlich zog Jesus nicht im Land herum und verkündete, hallo, ich bin Gott. Das war nicht seine Art und Weise, sich zu offenbaren. Aber die Leute merkten an seinen Handlungen und an seinen Lehren, die er auftrat, dass da mehr war als nur ein Mensch. Brennen lassen. So im Mittelpunkt seiner Lehre stand Jesus. Das ist selbstverständlich. Andere Religionsführer, die sagen, das musst du glauben, das musst du tun, so kommst du zum Weg zu Gott und alles Mögliche. Jesus hält sich selbst zu dem Mittelpunkt seiner Lehre. Er sagt sozusagen, wer eine Beziehung zu Gott haben will, muss zu mir kommen. Hier einige Verse. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Also wenn du zu Gott kommen willst, in keinem anderen Weg, also nicht in die Hand. Das ist eine starke Behauptung. Oder, ich bin das Brot des Lebens. Also, was du zum Leben brauchst, bin ich. Ich bin das Licht der Welt. Menschen irren herum in der Finsternis. Sie finden den Weg nicht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, zum Leben kommst du nur, wenn du an mich glaubst. Wer mir nachfolgt, heißt es dann, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Andere Religionsstifter sagen, mach dies, mach das, mach mir das. Wie gesagt, folge ihm nach. Und letzten Endes, diese starke Behauptung, wer mich sieht, sieht sich den Vater. Ein Kind kam nach dem Gottesdienst mit den Eltern und Großen nach Hause und setzte sich gleich hin, und hat begonnen, ein Bild zu machen. Und die Oma fragt, was malst du da? Das Kind antwortet, ich male ein Bild von Gott. Die Großmutter zögert ein bisschen, aber keiner weiß doch, wie Gott aussieht. Da antwortet das kleine Mädchen, dann wart mal ab, dann zeige ich es dir. Aber eigentlich macht das Jesus hier genau mit dem Satz. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist sein Selbstverständnis. Dann gibt es noch seine so indirekte, verborgene Hinweise, dass er sich als Gott verstand. Bekanntlich hat Jesus ja der Anspruch, Sünden zu vergeben. Manchmal sagt es nur ein Ehemann, deine Sünden sind vergeben. Natürlich, für uns ist es auch möglich, dass wir Sünden vergeben können. Wenn meine Frau mir vergibt, weil ich sie der blöde Gegner bin, ja? Dann vergibt sie mir für meine Sünde. Aber es wäre jetzt eine Anmaßung von Stefan zum Beispiel, mir zu sagen, deine Sünde gegenüber Ina ist vergeben. Das könnte Stefan. Ja, das kann nur Gott. Und so, als Jesus sagte, ich vergebe dir deine Sünden, dann haben gleich die Juristen gesagt, das geht doch gar nicht. Du machst dich hier zum Gott, das ist Gotteslästerung. Jesus beanspruchte auch Gerichte dieser Welt zu sein. Er sagte quasi, eines Tages werde ich zurückkommen und da werde ich die ganzen Menschen dieser Welt richten. Die einen werden die Böcke sein und die anderen die Lämmer. Und ich werde die Menschheit richten. Das ist auch eine Anmaßung, die allein Gott tun steht, der das jüngste Gericht kennt. Es wäre ja auch eine Anmaßung von mir, wenn ich sagen würde, eines Tages werde ich euch alle richten. Aber genau so sagt Jesus auch. Er verstand sich als Richter dieser Welt. Und dann eine dritte Art von Hinweisen sind deine direkten Aussagen. Gegen Ende seines Wirkens sagt Jesus klar heraus, dass er der Sohn Gottes ist. Zum Beispiel bei seinem Prozess. Jetzt hier meine Folie. Da wird er gefragt, bist du der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus antwortet, ich bin es. Das war Gottes beste Rede genug, ihn töten zu lassen. Oder Thomas der Zweifler, der glaubte nicht so, dass Jesus so wirklich auferstanden war, bis Jesus ihn persönlich erschien und dann fällt er auf die Knie und redet Jesus mit einem Art Lobpreis. Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte sich, hey Thomas, da gehst du jetzt ein bisschen zu weit. Sondern er antwortet ihm sozusagen, übersetzt, du hast lange gebraucht, bis du das erkannt hast. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Und das war Gottes letzte Rede. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen. Wie viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor Ort in Augen getan? Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gottes Lästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst. Nun, es gibt manche Menschen, die behaupten von sich, die seien Napoleon oder die Verkörperung von Elvis Presley. Und wir wissen, es stimmt nicht. War es auch so bei Jesus? Wie prüft man solche Ansprüche, wenn jemand so steile Behauptungen über sich selbst macht? Nach Sherlock Holmes gibt es nur drei Mittel. Entweder es stimmt nicht und Jesus hat es nicht gewusst. Er hielt sich fälschlicherweise für Gottes Sohn. Also hat er sich getäuscht und er war verrückt. Die zweite logische Möglichkeit wäre, es stimmt nicht und Jesus hat es gewusst. Dann wäre er ein starker Betrüger. Oder gibt es die dritte Möglichkeit? Es stimmt. C.S. Lewis, ein britischer Autor, hat es so ausgedrückt. Wer nur Mensch ist und so etwas behauptet, ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder auf der gleichen Stufe mit jemandem, der sich für ein weites Ei hält. Oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Sohn Gottes, oder verrückt, oder doch verrückt. Aber lassen wir uns nicht auf diesen altväterlichen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschen. Diese Möglichkeit hat er nicht verändert. Weil er verrückt ist, oder ein Betrüger ist, ist nicht einfach ein großer Rabbi, großer Weisheitslehrer, sondern verrückt. Was bleibt noch? Uns bleibt zu überlegen, was denke ich über Jesus? Kann ich wie Thomas sagen, mein Herr und mein Gott? Was bedeutet es denn, dass wir Sohn Gottes ist? Bedeutet das, wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dann haben wir es mit Gott. Das haben seine Zeitgenossen entwickelt. Sie sahen in Jesus Worten, in seinem Leben, die Gegenwart Gottes und Gottes Worte. Sie sahen in Jesus Tod, dass Gott selbst die Sünden der Welt auf sich nahm und nicht mehr ihr Richter sein will, sondern ihr Retter. Im Altertum, da bedeutete Sohnschaft nicht einfach, dass jemand von jemandem anders getäuft wurde oder geboren wurde, sondern ein Sohn war Stellvertreter, war Erbe, war unterschriftsberechtigt, so wie der Vater. Das, was er sagte, war gleich bedeutsam wie der Vater. Er hatte dieselbe, ein Sohn hatte dieselbe Würde und Autorität wie ein Vater. Und Jesus erhob diesen Anspruch. Er hatte die Autorität, er hatte die Würde Gottes, er hatte das Wesen Gottes auf beide Seiten. Damals nannte sich der römische Kaiser ja auch Sohn Gottes. Aber damit beanspruchte sie die Autorität. Wenn ich ein Sohn Gottes bin, habe ich euch was zu sagen. Dann kann ich tun und lassen und walten wie ein Gott. Aber so war es nicht. Jesus gebraucht seine Sohnschaft zum Vater, um uns zu zeigen, wie wir Gott lieben können und wie sehr Gott uns liebt. Sohnschaft ist bei Jesus nicht eine Machtfrage, sondern eine Beziehungsfrage. Bin ich auf derselben Wellenlänge? Habe ich eine Beziehung zu Gott? Ist zwischen Gott und mir alles in Ordnung? Ist Friede? Ist Shalom da? Ist Beziehung? Und diese Beziehung zu Gott hat Jesus uns vorgelegt. Er hat uns gezeigt, wie wir Gott lieben können, wie wir ihm folgen können. Und er hat uns noch viel mehr gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. Dass wir keine Angst haben müssen vor Gott, sondern dass wir wie ein Sohn zu Gott kommen können. Gib Tür für dich, dein Leben und dein Sterben auch auf dir, die Gemeinschaft, die wir mit Gott wieder haben dürfen. Wir brauchen uns eben nicht vor Gott zu fürchten, sondern wir können Freunde Gottes sein. Er nennt uns seine Freunde. Deswegen gefällt mir auch dieses Buch von dem ehemaligen Papst Benedikt. Weil es ihm so sehr um Freundschaft mit Gott geht, schreibt er drei gute Bände über Jesus. Jesus macht die Freundschaft mit Gott bekannt. Immer wieder hört man, wir sind ja alle Kinder Gottes. Und bestimmt, wir sind Söhne und Töchter Gottes, weil wir geschaffen worden sind. Aber immer wieder, wenn ich das höre, wir sind alle Kinder Gottes, das klingt so wie magisches Wort. Weil wir eigentlich verlorene Kinder sind. Wir sind nicht mehr bei Gott daheim. Bei uns Menschen ist was dazwischen gekommen, das ist unsere Sünde. Und Jesus ist gekommen, um uns wieder die Kindschaft zu geben, dass wir wieder Söhne und Töchter Gottes sein können. Im wahrsten Sinn, so wie wir gedacht sind. Deswegen ist der Mittel Jungfrau geboren. Gott fängt mit Jesus eine neue Menschheit an. Aus der alten Menschheit beginnt das neue Wunder. Wir dürfen neue Menschen werden. Wir müssen nicht mehr verloren gehen in unserer Schuld. Wir brauchen nicht mehr in der Distanz zu Gott leben, ja, als Entfremdete, als verunstaltete Kinder. Sondern er streckt in Jesus seine Hände auf. Ja. Du bist willkommen. So wie wir unsere Schildkröte als Ort haben. Komm her. Ja. Du bist wieder. So haben wir unsere Schildkröte. Also, so wie Gott und einmal. Komm her. Du kannst von mir Leben bekommen. Du bekommst wieder das von Gott gedachte Leben wieder zurück. Und weil Jesus unser Freund ist, können wir auch mit ihm leben. Ich weiß, wir beten dafür. Die einen beten dafür Gott, den Vater, den Heiligen Geist. Wird manchmal auch gebetet. In einem Sonntag ist Pfingsten, da werden wir vielleicht darüber sprechen. Für mich ist das Gebet zu Jesus etwas sehr Persönliches. Weil ich da in Freundschaft trete zu meinem Gott. Ich hörte eben diese Woche von einem Mädchen, das wusste von Jesus, von Gott, kaum wirklich hatte, war ein Down-Syndrom-Mädchen. Und während der christlichen Freizeit dort hat es Jesus verliebt. Und die Mutterkirche brennt bisher, staunte darüber. Und als das Mädchen sagte: Mama, ich möchte abends nicht mehr eine Kindergeschichte, eine gute Nachtgeschichte hören. Ich möchte mit Jesus reden. Und dann staunte die Mutter, wie das Kind über den Tag mit Jesus reden kann. Jesus, mit Jesus darüber reden, ihn mit Engel und das Bad und so weiter. Ich glaube, das ist genau das, was wir tun können. Dass wir mit Jesus durchs Leben gehen können, mit ihm reden können, von ihm erbitten können. Und so ist er unser Weg zum Vater. Ich glaube, ja, wichtig, dass wir das alle auch machen sollten. Ich weiß nicht, wie du gerne betest. Ich würde dich ermutigen, vielleicht heute Abend oder in der stillen Zeit, wo du für dich selber beten kannst, dass du mit Jesus bist. Als Mensch und Gott, den du anbeten kannst, wo du deine Sorgen hast. Und ich möchte jetzt auch schließen, während ich bin, bevor wir das jetzt verliebt. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit mir reden kannst. Weil du lebst, weil du Gott bist, du verstehst uns, und das auch alle Macht, die zu erhören. Danke. Und Jesus, es tut mir oft so leid, dass ich manchmal nicht auf dich höre. Dass ich auf meine eigenen Wege gehe und dir vorbeigehe. Dass ich viel stärker mein Leben mit einbeziehen. Und ich danke dir, dass du mir auch immer wieder vergibst. Du bist für mich gestorben, du bist auferstanden, du gibst jetzt neues Leben und Perspektive. Ja, du hast gesagt, dass du jeden Tag bei mir bist. Und das möchte ich vergeben. Ich möchte dir vertrauen lernen. Ich möchte lernen, auf dich zu hören. Weil es wohl das Beste ist, das zu tun, was du willst. Und ich möchte auch lernen, Gott zu lieben. Ja, Jesus, du hast in vollkommener Harmonie mit Gott gelebt. Und das möchte ich auch. Und ich möchte auch deine Kraft erfahren. Wenn du Gott bist, dann arbeite ich mit dir. Und dann möchte ich dir Raum geben dafür. Und du dich aussterben aus meinem Leben, sondern für dich und mit dir. Danke, Jesus, dass du heute da bist. Dass du morgen da bist. In Ewigkeit wirst du herrschen. Und deswegen singen wir auch für diese Liebe. Du bist unser König, du bist unser Christus, du bist unser Gott. Wir leben schon sehr
Bevor wir dann noch beten und das Gebetslied singen, habe ich noch ein paar Ansagen. Zuerst möchte ich erstmal allen ganz herzlich danken, die Kuchen gebacken haben für den zweiten Tag. Vielen, vielen Dank, das war eine große Hilfe. Bitte nehmt alle eure Tortenbehälter und Schüsseln und was wir alles haben wieder mit, ist da im zweiten Kinderraum. Dann haben wir kommenden Mittwoch den Gemeindeabend für alle Gemeindefreunde um 20.15 Uhr hier in der Gemeinde. Wir haben neue Gottesdienst, also Veranstaltungsflyer, wo genau draufsteht, wann wir Gottesdienst haben, wann was Besonderes ist. Ist auch gerne gedacht zum Weitergeben, wenn wir mit Leuten sprechen, wann wir Gottesdienst haben und wo es ist. Dann ist ja der Kinder-Action-Tag, da gibt es auch noch Flyer, am 27. Mai, am Samstag ist das. Bitte ladet auch andere Kinder ein. Überlegt einfach mal in eurer Umgebung, wen könnt ihr noch einladen. Zum Abschluss wollen wir auch aufstehen, bitte zusammen, und das Vaterunser beten. Und dann gehen wir noch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Getragen von deiner Barmherzigkeit, bewegt von deiner Freude. Und dazu segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns, mit uns und der ganzen Welt Frieden. Amen. Und jetzt habe ich noch eine Anfrage vergessen. Der David hat diese Hefte mitgenommen, die Lüge, da kann sich jeder eins mitnehmen. Die sind draußen in der Ablage. Und dann möchte ich euch gerne einladen. Es ist nämlich so, das hier ist unser letzter Sonntag hier in den Gemeinderäumen. Wir haben ja hier gewohnt, über zwei Monate lang. Am Montag